Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was hat sich Florentina Holzinger Neues ausgedacht? Wieso wollte Charles Aznavour Liebeslieder singen? Und wie wird der 100. Geburtstag von Jean Tanguy gefeiert? Themen dieser Stunde. Florentina Holzinger, mit Tanz wurde die Choreografin 2020 erstmals zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Mit immer größerer künstlerischer Radikalität geht die Österreicherin über Grenzen, um die gesellschaftliche Begrenztheit von Frauen deutlich zu machen. Auch ihre erste Operninszenierung Sancta war deshalb im besten Sinne eine Zumutung und machte sie zur derzeit bedeutendsten Theaterfrau. Heute ist ihr A Year Without Summer an der Berliner Volksbühne uraufgeführt worden, wo sie ab kommendem Jahr zum Leitungsteam gehören wird. Ein winziger Ausschnitt aus einem langen Abend aus A Year Without Summer. Theaterkritikerin Barbara Behrendt war für Fazit bei dieser Uraufführung, um einordnen zu können, was auf der Bühne alles los war, was passiert in diesem Jahr ohne Sommer 1816 und hier erstaunlicherweise mit Musik.
1816 war dieses Jahr, als ein Vulkanausbruch dafür gesorgt hat, dass sich die Sonne verdunkelt hat und es keinen Sommer gab. Also so eine apokalyptische Situation. Und den Klimawandel, den ich mir jetzt eigentlich vorgestellt hatte, dass er an diesem Abend auftaucht, um den geht's aber jetzt gar nicht, sondern eine Performerin kommt auf die Bühne angezogen, wohlgemerkt. Das ist ja eher ungewöhnlich bei Frau Holzinger. Und erzählt von Mary Shelley, die ja in diesen düsteren Sommermonaten 1816 eine Spukgeschichte geschrieben hat, nämlich Frankenstein. Und dann fragt sie, was würden wir wohl in so einem Sommer tun? Und ihre Antwort ist, wenn man das Bühnengeschehen dann richtig interpretiert, zu Hause bleiben und ganz viel Sex haben. Weil darauf folgt dann nämlich erstmal so eine sehr schöne poetische Sequenz. Es kommt eine Reihe älterer Damen auf die Bühne, auch bekleidet zwischen 65 und 85, die für diesen Abend eben gecastet worden sind und die tanzen. Und dann kommen die jüngeren Performerinnen dazu und ganz allmählich entwickelt sich das in eine Orgie, in der alle nackt am Boden liegen. Und das, finde ich, ist auch so eine der schönsten Seherfahrungen und Grenzüberschreitungen an diesem Abend. Also die nackten Körper der alten Frauen, die hier doch einen sehr großen Raum bekommen. Und dann geht es aber, siehe Mary Shelley, auch um das künstlerische Erschaffen. Und daher kommt die Szene, die wir eben gehört haben. Florentina Holzinger gebärt aus ihrem Oberschenkel ein Baby, wie Zeus den Dionysos. Und das meine ich genauso, wie ich es sage, in ihrem Oberschenkel ist eine winzige Embryofigur eingenäht und das wird dann herausoperiert in Großaufnahme. Da gab es dann auch die ersten Ohnmachten im Publikum. Und Dionysos ist hier eben ein Musical. Und dieses Musical, das dann folgt, das beinhaltet ganz viele Themen. Also es geht um das Erschaffen von Monstern, um den männlichen Arzt als Inbegriff des bösen Schöpfers, um die Suche nach Unsterblichkeit, nach Selbstoptimierung des Körpers, um die geschaffenen Monster unserer Tage, die wir nicht mehr eingefangen kriegen, und um die Frage, wie erstrebenswert überhaupt ein ewiges Leben wäre.
Also ich will jetzt einfach mal ganz sachlich fragen, weil Sie schon von den ersten Ohnmachten gesprochen haben. Gab es noch mehr? Was mutet Holzinger sich selbst, ihrem Team und dem Publikum in dieser Inszenierung zu?
Also es ist natürlich wieder sehr viel los auf dieser Bühne und es gibt schon die ein oder andere Ohnmacht, aber es hält sich in Grenzen. Also es gibt einen gigantischen, aufgeblasenen Frauenkörper, durch dessen Vulva die Performerinnen die Bühne betreten. Es gibt kleine Roboterhunde, die wie Hüllenhunde knurren. Es gibt ein Glashaus, rechts und links davon Trampoline, in die man dann quasi in den Tod springt und wieder aufersteht. Es gibt eine poetische Eistänzerin auf dieser diesem Dach, die bis in alle Ewigkeit Eis läuft, noch nach dem Schlussapplaus. Also Akrobatik, Stunts, Musical-Hits, Spektakel. Und Florentina Holzinger hat insgesamt so 3-4 Szenen parat, die eben auch eine Zumutung sein können. Bei vielen kennt man das Prinzip, die Sexorgie, dieses blutige Herausschneiden des Embryo. Dann wurde performt, apropos Selbstoptimierung, der ultimative Facelift, wo eine Performerin an Fischhaken in ihren Augenbrauen und in ihren Wangen in die Luft gehoben wird. Aber die größte Zumutung fürs Publikum ist dann vielleicht doch das Ausstellen des Alters, also in so seiner Poesie und in seiner Schönheit und Sexiness am Anfang, aber eben dann auch in all seiner Brutalität am Ende. Da folgt nämlich eine ewig lange Szene, bei der die alten Damen tatterig im Stuhl zu sitzen haben und sich, dazu sind extra Pumpen auf der Bühne, von oben bis unten voll kacken, während die jungen Pflegerinnen das aufwaschen müssen. Und das endet dann nicht mehr in einer Sexorgie, sondern in so einer richtigen langen Kot- und Brech. Orgie.
Wie ging es Ihnen als Fachfrau im Parkett?
Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten und die Menschen, die jetzt wegen Blut, Wunden, Kot zusammengebrochen sind, ne, hat sich in Grenzen gehalten. Man weiß ja inzwischen auch, was man bei Florentina Holzinger zu erwarten hat. Ich finde auch, dass sie das immer mit einer großen Ironie inszeniert, nicht mit so einem Gruseleffekt. Also nach dieser Kot-Orgie am Lebensende singen die Performerinnen dann zum Beispiel den Evergreen Who Wants to Live Forever. Und auch diese blutige Geburt des Dionysos ist weniger gruselig als lustig eigentlich. Und viele dieser Tricks, zum Beispiel das an der Haut in die Luft steigen, klar, die nutzen sich natürlich auch ab nach dem 5. Mal. Das muss man auch sagen.
In Deutschland ist jeder Holzinger-Abend ausverkauft. Diese Inszenierung wird nun als Koproduktion in 6 anderen Ländern von Polen über Schweden und Island und Australien zu sehen sein. Ist diese Inszenierung aus Ihrer Sicht denn in sich stimmig oder aufgebläht, um theatral zu funktionieren? Und es ist so, dass man geht eben, wenn man Karten kriegt, zu ihr und schaut, was sie auf der Bühne veranstaltet?
Ja, also ich finde, es ist bei ihr ja immer ungeheuer aufgebläht. Das ist eine Nummernrevue, die intellektuell jetzt noch nie überbordend komplex war. Das muss man schon mögen. Das ist erstmal eine knallige Unterhaltungsshow. Hier auch mit einer nackten Liveband übrigens. Aber es gibt schon auch so feministische, komödiantische Spielszenen. Zum Beispiel taucht Sigmund Freud auf, unten ohne, der die Vagina von der Frau untersucht und dann aus seiner eigenen Kastrationsangst der Frau eben diesen Penisneid andichtet, weil die Vagina kann doch nur dazu da sein, den Penis zu empfangen. Oder es gibt einen bösen Dr. Mengele auf der Bühne im Wettstreit um den Titel des ultimativen bösen Schöpfers. Aber ich mochte den Abend schon, weil er eben anders als in früheren Holzinger-Arbeiten noch mal viel mehr das Altern und diesen alternden Körper zeigt und so eben Sehgewohnheiten auch verschiebt. Natürlich ist so eine kurze Szene eine Zumutung, aber es ist eben auch ein drastisch ungeschönter Blick auf das Altern und auf das Sterben. Und solange unsere Körper nicht mit schicken 30 aufhören zu altern, ist ewiges Leben vielleicht eben auch nur ein Dahinsiechen. Die Holzinger Community hat das heute Abend schon gefeiert, aber ich finde längst nicht so wie andere Abende. Vielleicht auch, weil hier eben nicht so hipstermäßig cool und sexy jetzt die jungen Frauen auf den Motorrädern fliegen oder masturbieren, sondern halt alte Körper gezeigt werden, die ihre eigene Schönheit haben und darunter übrigens auch die inzwischen 84-jährige Tänzerin Beatrice Cordua, die hier eben im Rollstuhl und alt auftritt.
Barbara Behrendt, nach der Uraufführung von Florentina Holzingers A Year Without Summer in der Berliner Volksbühne, die nächsten Vorstellungen am 23., 24. und 25. Mai. Kein Spielfilm, sondern ein Zeichentrickfilm zeigt in Cannes eine junge Ukrainerin. Der 10-Minüter wurde aus 2700 Einreichungen von Studierenden an Filmhochschulen von der Jury ausgewählt und Julia Borutta hat sie getroffen, die Filmemacherin, die von ihrer besonderen Geschichte in einer besonderen Form erzählt, bei einem der wichtigsten Festivals der Welt.
Der Trubel an der Croisette ist der Soundtrack eines Traums. Ihres Traums, der in Erfüllung gegangen ist. Scheinbar gelassen sitzt Polina Pidubna, dunkle, lange Locken, Sonnenbrille auf der Strandterrasse des deutschen Pavillons. Den Moment, als sie von der Einladung zum Festival nach Cannes erfuhr, wird sie nie vergessen.
Ich habe einfach angefangen zu weinen und dann so zu schreien, danke, danke, danke. Und dann zu lachen. Und also es war eine Explosion von Emotionen. Ja, und dann habe ich sofort meine Mutter und Großmutter angerufen.
Die Großmutter. Sie steht im Zentrum des rund 11-minütigen Animationsfilms.
Meine Großmutter ist eine sehr starke und interessante Frau. Und in der Vergangenheit sie hat ganz viele interessante Sachen gemacht.
Sie ist Hebamme und Fallschirmspringerin. Geboren in Tadschikistan. Während des Bürgerkriegs dort in den 90er Jahren flieht die Großmutter in die Ukraine. Als Jahrzehnte später der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beginnt, ist ihre Enkelin Polina längst als Filmstudentin in Potsdam eingeschrieben.
Und dann habe ich verstanden, dass jede Generation von meiner Familie hat Kriege und Flucht erlebt. Und dann habe ich diese Inspiration bekommen, dass ich diese Geschichten verbinden kann. Und meine Großmutter als so ein Synonym zu Leben und was Schönes verbinden. Und dann natürlich Flucht als Gegenteil dazu.
In langen Telefongesprächen mit der Großmutter hat Polina Pidubna die Geschichte ihrer Familie rekonstruiert.
Salam.
Zrilejka, Halarniček.
Polinas Sehnsuchtsort, die Ukraine, wo die Großmutter in Kharkiv ausharrt, trotz allem und trotzig Blumen pflanzt, ist in rosa-grünen Pastelltönen gehalten. Die frühere Heimat, Tadschikistan, in kräftigen Farben. Krieg und Flucht in schwarz-weiß.
Моє місто Харків кожен день знаходиться під російськими обстрілами.
Die Epochen und Länder dieser wechselvollen Familiengeschichte verknüpft Pidubna zu dichten, assoziativen Ketten. Es ist ein nachdenklicher und zugleich zärtlicher Film von einer jungen Filmemacherin, die versucht, aus den Traumata und Erinnerungen ihrer Familie zu lernen.
Das ist eine Reflexion von mir als junge Person, die reflektiert an alles, was in der Vergangenheit passiert hat, also alle Kriege und Flucht. Und die jetzt vor allem Krieg erlebt. Ich frage mich, was mache ich mit dieser ganzen Erfahrung? Wie agiere ich jetzt? Und was wird in Zukunft passieren?
In Cannes ist Polina Pidubna ganz im Hier und Jetzt. Der Gang über den roten Teppich steht kurz bevor. Einen Preis hat sie bereits gewonnen. Und zwar für ihre Integrationsarbeit mit Geflüchteten in Potsdam. Sie hat mit ihnen ein Filmprojekt gestartet.
Und jetzt ist sie in Cannes, Polina Pidubna. Staatliche Schlösser im 20. Jahrhundert als Spiegel des gesellschaftlichen und politischen Wandels. So ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltung überschrieben, zu dem eine Tagung morgen auf Schloss Branitz bei Cottbus gehört. Wenige Tage nach der Einigung mit den Hohenzollern geht es um die Enteignung von Großgrundbesitzern 1945-46 in der sowjetischen Besatzungszone, um den Arbeiter- und Bauernstaat DDR vorzubereiten. Welche Folgen das bis heute hat, fragt auch die Pückler Stiftung Branitz. Stefan Körner leitet sie. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In welchem Umfang haben Familien in der SBZ bis 1948 ihre Schlösser, Herrenhäuser und ja auch sämtliches Hab und Gut verloren? Weiß man das?
Das ist eine riesige Zahl, von der wir heute leider viel zu wenig wissen. Und allein in Sachsen-Anhalt und Sachsen waren es 3200 Schlösser, die enteignet, leergeräumt, in den Handel, aber auch in Privathand ging. Hinzu kommen sind nicht nur die aristokratischen, über Jahrhunderte aufgebauten Sammlungen, sondern es sind auch die Privatsammlungen, die damals enteignet worden sind. Eine riesige Umverteilung, deren Folgen bis heute zu spüren sind und zu Problemen und zu Rechtsunfrieden führen.
Dann sagen Sie doch, was ist der Rechtsunfrieden?
Dieser Rechtsunfrieden hat ganz viel zu tun mit dem, was dann 1990 mit dem Leistungsausgleichsgesetz geschaffen worden ist und mit der Akzeptanz der Bodenreform, die höchstrichterlich entschieden worden ist und unumkehrbar ist. Der Grund und Boden war weg für die alten Familien und für die Besitzer 46, die enteignet worden sind, aber die Sammlungen kamen zurück. Da gab es ein Leistungsausgleichsgesetz und der Beantragte bekam zurück, aber viele der Nachfahren 1990 sich wussten gar nicht, was zu beantragen ist. Und hier haben wir immer wieder, dass Dinge auftauchen in Sammlungen, in Museen, in großen Stiftungen, wo man sich denkt, wohin gehört das, aus welchem Schloss ist das? Und wir haben Familien, die natürlich sagen, wo ist unser Familienbesitz? Und hier gibt es noch viele, viele Dinge zu klären und zu erforschen, wie zum Beispiel die Zahl an Sammlungsobjekten, die hier in dieser eine der größten Umverteilungen von Kunst und Wertgegenständen des 20. Jahrhunderts zu bemerken sind.
Wurden denn Kunst- und Kulturgüter schon in der SBZ verkauft oder gelangten die mit und nach der Gründung der DDR ins Reich von Schalk-Golodkowski?
Wenn man das so genau wüsste. Wir wissen natürlich, dass 1945 nach dem verlorenen Krieg und der Befreiung vom Naziregime und seinen Gräueltaten irrsinnig vieles ja offen stand oder aus den Fenstern flog oder mitgenommen oder bewahrt worden ist. Es setzte dann eine große, von der alliierten Kontrollmacht eingesetzte Umverteilung ein. Und das ging in Museen und das ging in den Kunsthandel und das ging in Sammelstationen und es ging ganz spät auch zu Schalk-Golodkowski. Und es ging nicht nur innerhalb der DDR kreuz und quer, sondern das passierte natürlich auch in allen anderen Staaten des europäischen Ostblocks, wenn man so will. Und die Folgen sind bis heute auch in den Museumsdepots in Bayern, in Nordrhein-Westfalen bemerkbar, dass hier Dinge sind, die aus einem Unrechtskontext kommen und die zumindest nach der Rechtslage und dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 folgende als Kompensation restituiert werden müssen. Und daran müssen wir arbeiten.
Das Beispiel Bayern ist ja ein ganz besonderes. Sie haben ja auch Vertreter des Adels morgen bei der Tagung. Welche Ansprüche gibt es? Versucht man aus dem Privatbesitz heraus auch Dinge zurückzukaufen, weil der Weg der Restitution womöglich ein sehr langer ist, wenn er denn überhaupt stattfindet?
Vergleichbar, aber nicht in der Dimension des Unrechts vergleichbar, ist das natürlich mit dem NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut. Jede Geschichte ist irgendwie anders. Es ist nicht nur der Adel, es sind auch große Sammler. Es sind viele, viele gewesen, die einfach Besitz hatten und die damals enteignet wurden. Erstens. Zweitens, wir bringen 35 Jahre nach der Idee einer Einigung zwischen den Alteigentümern und dem neuen deutschen geeinten Staat all die zusammen. Die Museumsleute, die wichtig finden, dass sie die Dinge der Öffentlichkeit zeigen, die Erben und Nachfahren, die natürlich ein monetäres, aber auch oftmals irrsinnig emotionales Verhältnis zu den Objekten haben. Wir wollen darüber reden, wie wir hier mehr lernen können und aufklären können. Es geht um Forschung. Was geschah, welche Unrechtskontexte gibt es und welche Objekte wanderten wohin, weil das muss man auch beachten. Im Museumskeller ist manchmal ein schönes Objekt. Aber wenn es seiner Geschichte beraubt worden ist, weil man die nicht erzählen kann, weil man Angst vor möglicher Restitution oder Vereinnahmung hat, dann verlieren auch diese Objekte. Und da wollen wir einfach dieses Gespräch ansetzen. Und wir haben tolle Experten aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland, aus Litauen, aus Lettland, aus Tschechien, aus Polen. Und wir wollen das Gespräch suchen und schauen, wie wir hier Wege finden, um zu sensibilisieren. Denn hier ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und hier sind die Wunden der Vergangenheit noch da. Und darum müssen wir uns kümmern.
Warum haben Sie diese vier Länder eingeladen?
Wir haben eine internationale Tagung gemacht und wir haben auch ganz schnell gemerkt, dass das auch ein Thema ist, das nicht nur die 5 neuen Bundesländer in Deutschland betrifft, sondern sehr viel mehr. Wir haben in den osteuropäischen Staaten natürlich auch Enteignungen und Entziehungen von vormals großen Familien, Flucht- und Vertreibungskontexte, aber auch unrechtmäßige Entziehungen. Und wir haben in den westdeutschen Museen viele, viele Objekte, die dann irgendwann gekauft worden sind und dorthin gelangten und unter Umständen und oftmals auch aus diesen Unrechtskontexten stammten. Und da müssen wir uns einfach mit den Kollegen in ganz Deutschland, aber auch den Museen und Verantwortlichen in Osteuropa zusammenbringen, weil die Umverteilung in Museen, in Privathand bis heute nicht ganz aufgeklärt ist.
Warum eigentlich?
Die Zeit ist nah. Wir haben auch einen großen Fokus auf NS-verfolgungsbedingten Kunst- Objekten. Sie haben München angesprochen. Hier ist noch sehr, sehr viel zu tun. Vieles ist aufzuklären. Vieles ist mit mehr Offenheit zu behandeln, auch von Museumsseite. Vieles ist aber auch in großen Diskussionen und wird vielleicht auch eher auf fairen und museumsethischen Indizienprozessen handeln müssen. Aber wir haben gerade, das glaube ich, auf dem Fokus der Bodenreform und ihrer Folgen für die Sammlungen und die Umverteilung von Kunst und Kulturgut noch viel zu wenig in die Forschung investiert. Darüber gibt es viele, viele Aufsätze, aber es gibt zum Beispiel noch keine großen Untersuchungen zu ganzen Sammlungsbeständen. Wir wissen, dass auch erst vor ein paar Jahren der ganze Schalk-Golodkowski-Aktenkonvolut in die öffentliche Hand kam und zur Forschung ist. Also hier ist noch wirklich viel, viel zu tun. Die Schatten der Vergangenheit des 20. Jahrhunderts beschäftigen uns hier. Und da ist es gut, wenn wir nach 80 Jahren in Branitz darüber zusammen mit unseren Partnern der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, der Stiftung Aufarbeitung, dem Zentrum für Kulturgutverluste und dem Museumsverbund Brandenburg zusammen darüber sprechen. Denn wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen nachvollziehbare, transparente Lösungen. Wir wollen unsere Objekte und ihre Providenzgeschichten gut erzählen können. Und dafür braucht es Wissen und dafür braucht es dann auch nachvollziehbare Lösungen.
Wenn vieles noch nicht klar ist, Herr Körner, vielleicht können Sie am Beispiel von Schloss Branitz sagen, wie die Eigentümer mit dem umgehen, was sie noch haben oder was sie wiederbekommen konnten.
Ich glaube, unsere Stiftung, die eine Landesstiftung in Brandenburg ist, ist ein gutes Beispiel. Es geht um das Erbe der Familie Pückler. Und wir bewahren sehr, sehr viele Objekte, die denen auch nach dem Ausgleichsleistungsgesetz ab 1994 zurückgegeben worden sind. Und unser offener Umgang und unsere gemeinsame Forschung hat ergeben, dass wir ab 2021 große Leihverträge schließen konnten, dass all das bei uns dauerhaft und für das Land Brandenburg und sein Publikum zu sehen ist. Das zeigt also, dass wenn man zusammen an den Dingen arbeitet, die emotionale Verbindung der Familie ja findet, dass dann die Dinge ihre Geschichte zurückerhalten, die Objekte ihre Provenienzen bekommen und dass sie dann möglichst in einem einvernehmlichen Prozess auch der öffentlichen Hand gezeigt werden können. Und bei uns ist es so, die Familie leiht uns all die Dinge, auch die Dinge, die wir morgen übrigens noch restituieren, weil wir sie gefunden haben, Kinderzeichnungen, Grafiken, und wir können sie dauerhaft zeigen. Und sollte es, und das ist auch spannend, irgendwann mal dazu kommen, dass die Familie verkaufen will oder muss, dann hat das Land Brandenburg erklärt, dass die Dinge hier für die öffentliche Hand bleiben. Insofern, es kann gute Zusammenarbeiten zwischen den ehemaligen Eigentümern und Familien geben und den Museen, denn das dient der Öffentlichkeit und der Forschung und lebt dann sozusagen in der Kulturgeschichte weiter.
Sagt Stefan Körner, Vorstand der Pückler Stiftung Branitz. Auf dem Schloss findet morgen eine Tagung zu den Folgen der Bodenreform von 1945 für die Schlösser und Herrenhäuser in der SBZ statt. Herr Körner, vielen Dank und morgen einen richtig guten Tag.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Er gilt als höchst dotierter Preis für klassische Musik, der Birgit-Nilsson-Preis, der den Gewinnern 1 Million US-Dollar, umgerechnet knapp 900.000 Euro, bringt. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an das internationale Klassikfestival in der französischen Stadt Aix-en-Provence. Für Rainer Pöllmann, Musikexperte bei Deutschlandfunk Kultur, ist das Festival ein würdiger Gewinner.
Aix-en-Provence ist sicher eines der wichtigsten, eines der berühmtesten Festivals, nicht nur in Frankreich in diesem Bereich. Der jüngste Festivalleiter Pierre Audi, aus dem Libanon stammend, aber in Europa seit vielen, vielen Jahrzehnten ein sehr renommierter, sehr anerkannter Festivalleiter, ist jetzt Anfang Mai sehr plötzlich, unerwartet mit 67 Jahren gestorben. Und es gibt noch ein Dankesvideo von ihm und da sagt er, der Preis ermögliche dem Festival sich weiterhin konsequent für die Entstehung neuer Werke einzusetzen, ein inspirierender Geburtsort für neue Opern zu bleiben und das Zusammenspiel von Innovation und Qualität zu fördern.
Rainer Pöllmann aus der Musikredaktion von Deutschlandfunk Kultur. Sächsische Theater und Orchester haben am Vormittag vor dem Landtag in Dresden gegen Kürzungen im Kulturetat demonstriert. Sie befürchten, dass Angebote eingestellt oder ganze Sparten geschlossen werden müssen, sollte es bei den Plänen bleiben. Besonders die Kultur im ländlichen Raum sei demnach benachteiligt. Am Protest beteiligt hatte sich unter anderem das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Dessen Intendant Daniel Morgenroth sprach bei Radio Leipzig von einem Defizit bei den sächsischen Theatern in Höhe von 25 Millionen Euro. Das könnten die Kommunen allein nicht ausgleichen. Das Motto der Kundgebung war: Ohne uns wird's dunkel. Auch in Berlin gab es Proteste von Künstlerinnen und Künstlern. Diese Aktion stand unter dem Motto Hashtag Kultur braucht Raum und warnte davor, dass bei weiteren Kürzungen der Fortbestand von vielen Probenräumen, Atelierhäusern und Studios gefährdet sei. Er war maßgeblich daran beteiligt, den Klang zu entwickeln, der die Band ABBA weltberühmt machte. Der Toningenieur Michael B. Tretow. Nun ist er im Alter von 90 Jahren verstorben. Darüber berichtet die schwedische Zeitung Aftonbladet. Seit den frühen 1970er Jahren hatte Tretow eng mit Benny Andersson und Björn Ulvaeus zusammengearbeitet. Alle Studioalben von ABBA bis auf das Comeback-Album Voyage von 2021 tragen Tretows technische Handschrift. ABBA würdigte den Verstorbenen als Freund und betonte seine unerschöpfliche Kreativität und Herzlichkeit. Vielen Fans galt der Toningenieur als fünftes Mitglied von ABBA.
Noch bis Samstag ist Cannes der Nabel der Filmwelt. Wer wird wohl die Goldene Palme mit nach Hause nehmen? Fazit sagt es Ihnen, gibt heute aber erstmal Tipps für die neue Kinowoche über Charles Aznavour.
Du singst und spielst auch Theater?
Ich mach, was mir Geld bringt, um ehrlich zu sein.
Und was willst du singen?
Na, Liebeslieder.
Liebeslieder sind für hübsche Männer.
À 18 ans, j'ai quitté ma province.
Siehst du, wer da ist? Edith Piaf.
Du kommst wie ich, von der Straße.
Davon können Sie aber wohl ausgehen.
Ein Chansonnier braucht eine Stimme. Und die ist bei dir eben kratzig.
Ich mache meine eigene Schallplatte. Mit meinem Gesicht vorne drauf und meinem Namen.
Filmkritiker Jörg Taschmann, was lernt man aus dem Biopic Monsieur Aznavour?
Es hat ja eben schon so ein bisschen angeklungen, also er kam nun wirklich aus sehr ärmlichen Verhältnissen, das beginnt in den 1930er Jahren, er hat einen Vater, der ist so eine Art Berufsoptimist, der macht laufend Pleite mit Restaurants und irgendwie versucht auch der junge Charles Aznavourian, wie er eigentlich heißt, weil er ist ja eigentlich Armenier, mit Musik Geld zu verdienen und hat dann einen Partner, den haben wir auch ganz kurz gehört, das ist Pierre Roche, der kommt aus sehr viel wohlhaberen Verhältnissen und da nimmt ihn einfach Ikone Edith Piaf, die Chanson-Ikone Edith Piaf, nimmt die so ein bisschen unter ihre Fittiche in ihrer schnoddrigen Art. Und der Film, dieses Biopic, zeigt das dann eben sehr ausführlich. Am Anfang gerade diese Jugendjahre und diese ersten Jahre. Natürlich spielt auch die Besatzung durch die Deutschen eine Rolle. Auch gibt es zum Beispiel doch auch eine sehr, sehr bedrückende Szene, wo sie vermuten, der könnte ja Jude sein. Und dann wird er in so einer Art Razzia gezwungen, mal kurz die Hosen runterzulassen. Also auch solche Sachen zeigt der Film. Gegen Ende geht ihm dann so ein bisschen die Luft aus, weil dann versucht er sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell abzuhandeln. Also eigentlich eins dieser Biopics, was sich eigentlich zu viel vorgenommen hat. Mir sind ja Biopics lieber, die sich nur so eine gewisse Epoche rauspicken.
Dass er seine armenische Heimat zeitlebens sehr unterstützt hat und dort ein bisschen ein Heiliger ist bis heute, wird davon auch erzählt?
Eben viel zu wenig. Also das Armenische kommt natürlich ganz klar heraus in dem Film. Gerade der Anfang, da wird auch dann viel Armenisch geredet. Das ist dann untertitelt zumindest. Das ist in der Originalfassung so. Ich weiß nicht, was die deutsche Fassung daraus macht. Also das ist immer ganz klar, wo er herkommt. Aber wie wichtig ihm das dann gerade auch gegen Ende seines Lebens war, das kommt dann in diesem Film ein bisschen zu kurz. Aber natürlich ist klar, wo er herkommt und was ihm diese Heimat, diese armenische Heimat, zusätzlich zu seiner französischen Heimat bedeutet hat.
Und wie gut kann der französische Schauspieler Tahar Rahim Aznavour?
Das kann er wirklich gut. Er ist fast nicht wiederzuerkennen. Ich weiß nicht, ob die da auch ein bisschen an seinem Gesicht noch so, ob das nur Maske ist oder ob da auch, das weiß man heutzutage schon gar nicht mehr, ob da auch ein bisschen CGI mitgeholfen hat, hat plötzlich so ein ganz glattes Gesicht bekommen. Trotzdem, Tahar Rahim ist ein großartiger Darsteller und er macht das auch gut. Und man glaubt dann nach einer Weile wirklich, dass er Aznavour ist, obwohl er es nicht gesungen hat. Also die Songs kommen wirklich von Aznavour. Er hat nur die Lippen bewegt. Insgesamt muss man zu diesem Film vielleicht noch sagen, die Regisseure Grand Corps Malade, das ist ja ein Musiker eigentlich, so ein Poetry Slammer und hatten Regiepartner Mehdi Idir, die hatten angefangen, zwei sehr sozialrealistische Filme zu drehen, nämlich Lieber Leben und La Vie Scolaire, also Schulalltag. Und da hatten sie so eine richtige Handschrift gehabt, da ging es um die Banlieue, um Saint-Denis. Und diesmal haben sie halt einen sehr großen, teuren Film über einen Weltstar gemacht und da fehlt mir so ein bisschen ihre eigene Handschrift. Also man kann den Film sehen, man erfährt viel über Aznavour und ich hatte wirklich auch spontan danach das Bedürfnis, mir jetzt vielleicht doch mal ein paar Aznavour-Platten zuzulegen.
Die Berlinale ist 3 Monate her. Die beiden Filme der Trilogie von Berlinale-Sieger Dag-Johan Haugerud laufen in den deutschen Kinos noch. Nun kommt der letzte Teil, Sehnsucht heißt er. Wer sehnt sich denn da wonach?
Ja, das Schöne ist ja, dass der deutsche Titel sehr irreführend ist. Im Original heißt ja Sehnsucht einfach nur Sex. Und darum geht es auch wirklich hier in diesem Teil der Trilogie von dieser Oslo-Stories, weil es geht darum, dass ein verheirateter Schornsteinfeger plötzlich seinem Kollegen und Vorgesetzten erklärt, ich hatte gestern Sex mit einem Kunden und das ist ein Mann. Und ich weiß auch nicht, warum ich das hatte. Es war eine ganz besondere Erfahrung und meiner Frau habe ich es auch erzählt. Und die findet es auch okay. Aber so okay findet es die Frau dann eben doch nicht. Und für sie stürzt da doch irgendwie eine Art Beziehungskrise mit ein, weil sie einfach nicht versteht, wie ihr Mann einfach mal so Sex haben konnte. Und er sagt immer nur, war ja einfach nur Sex. Und sie sagt, nee, aber das ist eigentlich doch so das Intimste. Und so wird in sehr vielen Gesprächen, deswegen erzähle ich es jetzt auch mal so ausführlich, weil es wird alles verbal erzählt. Man sieht immer nur die Leute, die Kamera ist oft sehr, sehr starr, schwenkt dann hier und da ein bisschen. Und die ersten 25 Minuten bestehen eigentlich nur aus 2 sehr, sehr langen Gesprächen. Aber das ist so ein bisschen der Stil von dem eigentlichen Romanautor und Bibliothekar Dag-Johan Haugerud. Und den setzt er auch diesmal ein.
Der letzte Teil der Trilogie, auch die anderen beiden sind ja sehr, sehr wortreich. Gibt es eigentlich einen roten Faden, der diese 3 Teile miteinander verbindet?
Den gibt es insofern, dass es die Art und Weise ist, wie über die Themen Liebe, Sex, Monogamie, Heterosexualität, Homosexualität, wie diese Themen verhandelt werden, das ist auf so eine sehr freundliche, sehr liebevolle Art. Also wir sind hier jetzt nicht irgendwie im italienischen, spanischen oder lateinamerikanischen Kino, wo man sich vielleicht auch mal was an den Kopf schmeißt, sondern man geht unglaublich friedfertig und liebevoll miteinander um. Also da wird nicht mal die Stimme irgendwie erhoben. Das ist alles ein bisschen sehr bürgerlich, ein bisschen sehr nett, vielleicht auch ein bisschen zu nett, aber das durchzieht es so ein bisschen als roten Faden. Aber der Film zeigt eben auch, man kann über alles reden und gerade wenn man in der Beziehung ist, sollte man eben auch über alles reden. Also die Kraft der Sprache durchzieht alle 3 Teile.
Jörg Taschmann mit den Filmtipps der Woche, Oslo Stories Sehnsucht und Monsieur Aznavour ab morgen im Kino. Die Moor singen jetzt 2 musikalische Schwestern, die Freundinnen Les Frangines. Am 22. Mai 1925, also morgen vor 100 Jahren, wurde er geboren, der Schweizer Jean Tanguy, der schon als kleiner Junge mit Hilfe von Wasserrädern kleine Hammer auf Blechblüchsen schlagen ließ und später mit seinen hörbar beweglichen Installationen weltberühmt wurde. Claudio Wheeler war für uns in Basel und Tanguys Geburtsstadt Fribourg.
Eine riesige Maschinenskulptur von Jean Tanguy füllt fast den gesamten Ausstellungsraum des Musée Espace. Per Knopfdruck wird ein Motor aktiviert und die einzelnen Teile bewegen sich und führen ein schepperndes Ballett auf. Es ist ein Sammelsurium aus wild zusammengestellten Fundstücken. Autokarosserien und Einkaufswagen, bunte Räder, Kuscheltiere und anderes Spielzeug. Alles aufeinandergetürmt und ineinander verkeilt. Altar des westlichen Überflusses, so heißt diese Skulptur von 1989.
Es wird Mode thematisiert, es wird die Diskothek thematisiert, es wird alles, was wir in unserer Freizeit machen, wird thematisiert. Auch viele Spielzeuge sind dabei, um einfach diesen Überfluss darzustellen. Das waren für Jean Tanguy die neuen Götter des Westen.
Caroline Schuster-Cordone ist künstlerische Leiterin und Kuratorin am Espace. Das Museum wurde 1998 eröffnet auf Initiative der Künstlerin Niki de Saint-Phalle. Als Paar haben sie und Tanguy über 30 Jahre zusammengearbeitet und als Tanguy 1991 starb, kümmerte sich Niki um den Nachlass.
Beide haben sich ja gegenseitig versprochen, auf das Werk zu achten und zu sehen, wie man das Werk weiterführen kann. Und für Niki, sie hat natürlich auch gewusst, wie heikel die Werke von Jean Tanguy sind und dass man diese Werke auch restauratorisch eng betreuen muss. Darum hat sie auch eben die Idee gehabt, dieses Mutterhaus in Basel zu schaffen.
Das Mutterhaus in Basel ist natürlich das Museum Tanguy. Dort arbeitet Restaurator Jean-Marc Galliard. Er sorgt dafür, dass die Tanguy-Skulpturen in Bewegung bleiben. Denn die Mechanik nutzt sich im Laufe der Zeit ab.
Wo Geräusche entstehen, ist ein gewisser Abrieb. Wenn wir unten noch die Ausstellung gehen, da quietscht es oder macht es. Und ich weiß auf den Stockzähnen, da geht was kaputt im Moment, ein Verlust. Also die Leute mögen das, es gehört zum Werk, aber irgendwas geht verloren. Und das muss ich im Auge behalten.
Wahrscheinlich kennt niemand Tanguys Werk so gut wie Jean-Marc Ralliard. 5 Jahre hat er mit dem Künstler zusammengearbeitet, hat dessen Werke zusammengeschraubt. Heute berät er weltweit Museen, Galerien und Sammler, wenn es um die Restaurierung geht.
Wenn ich heute an Werke komme, die ich nicht kenne, dann kenne ich die Handschrift und ich weiß, was sie könnten, müssten, wenn ich sie angucke. Und dann ist so die Frage, kannst du das noch oder konntest du das nie? Gibt's auch, ne? So ein Irrweg, da hat er was gebaut, aber es hat nie funktioniert.
Unten in der großen Ausstellungshalle des Museums stehen 4 riesige Musikmaschinen. Sie rattern, quietschen und klappern. So chaotisch wie der Sound sind auch die Maschinen selbst. Riesige bunte Räder und Instrumententeile sind mit Alltagsgegenständen und Schrott kombiniert. Auf einer Skulptur dreht sich ein Karussellpferd. Humor war Tanguy immer wichtig. Seine Kunst sollte Spaß machen und leicht zugänglich sein, so Caroline Schuster-Cordone.
Für ihn war aber auch immer sehr wichtig, auf der Straße zu gehen und die Leute zu treffen, die eben normalerweise nicht ins Museum oder nicht in die Galerie kommen. Und er hat ja viele auch Performance gemacht auf der Straße, um die Leute zu überraschen, um ein ganz anderes Publikum zu haben.
Doch bei allem Witz haben die Skulpturen immer auch einen doppelten Boden, betont Roland Wetzel, Direktor des Museum Tanguy.
Gleichzeitig war es aber auch eine substanzielle Kritik an Formen der Autorschaft. Also die Autorschaft, die er gebrochen hat durch den Einsatz einer Maschine, die wiederum Kunst produziert, selber Kunst ist und den Betrachter involviert, dass er auch Teil wird des Kunstprozesses.
Im Sommer wird es in Basel eine besondere Performance geben. Da wird der Klamauk, eine Skulptur von 1979, durch die Stadt fahren. Diese Skulptur aus Kuhglocken, Eisenschrott, Holzrädern und diversen Schlaginstrumenten ist auf einen Traktor aufgebaut. Der Klamauk ist eine der ganz wenigen fahrenden Skulpturen Tanguys, so Kuratorin Tabea Panizzi.
Die kamen auch schon in der Vergangenheit zum Einsatz. Zum Beispiel auch bei Jean Tanguys Beerdigung in Fribourg hat die Arbeit den Trauermarsch angeführt. Aber sie ist eben für uns auch noch ein schönes Mittel, um das Museum nach draußen auf die Straße zu bringen. Zum Beispiel wird sie dieses Jahr anlässlich der Fußball-Frauen-EM, die in der Schweiz stattfindet, 2-mal zum Einsatz kommen. Denn in Basel findet das Eröffnungsspiel und das Finalspiel statt. Und dann wird der Klamauk die Fanmärsche anführen.
Fahren wird die Skulptur natürlich Restaurator Jean-Marc Ralliard. Und das sei ganz im Sinne von Tanguy, meint er.
Man könnte jetzt sagen, ja, damit sollte man nicht mehr fahren, das ist ja heikel und so weiter. Aber das ist ja eigentlich das ganz Große, das müssen die Leute mal gesehen haben. Und mir ist das auch wichtig, dass das so weitergeht. Und wenn es vertretbar ist, machen wir das auch. Ne?
Und für alle, die es noch nicht im Kalender stehen haben, der Klamauk zu sehen am 2. Juli in Basel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Obacht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ruft Michael Swart in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen aus. Der israelische Rechtsanwalt Swart, ein Spezialist für Menschenrechte und Völkerrecht, meint die neue Operation Gideons Streitwagen in Gaza. Das israelische Militär habe als ein Ziel der Operation benannt, Zitat des israelischen Militärs, die Bevölkerung zu konzentrieren und in Bewegung zu versetzen. Das kommentiert Swart so. Der in der Sache wichtige Punkt ist, dass Konzentration der Bevölkerung als Ziel der Operation definiert ist, nicht als Mittel, um andere Ziele zu erreichen. Es geht also nicht um die vorübergehende Zwangsumsiedlung in ein anderes Gebiet, bis die Kampfhandlungen beendet sind. Und weiter? Massenvertreibung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie liegt nicht nur dann vor, wenn Menschen unter Waffengewalt auf Lastwagen gezwungen werden, sondern auch, wenn andere Formen von Druck eingesetzt werden. Dann wird der jüdische Rechtsanwalt emotional und fragt: Müssen wir wirklich darüber sprechen, dass jüdische Offiziere und Politiker, die vom Konzentrieren der Bevölkerung und der Vertreibung von Hunderttausenden reden und zulassen, dass unschuldige Kinder, Frauen, alte Menschen verhungern, die grundlegenden moralischen Lehren der jüdischen Geschichte, die jeder von uns verinnerlicht haben sollte, aus ihrer eigenen Seele getilgt haben? Auch hier in Deutschland scheinen einige die jüdische Geschichte vergessen zu haben. Nicht nur ganz rechts, sondern auch ganz links. Besonders pro-palästinensische Aktivisten üben oft keine legitime Kritik an der israelischen Regierung, wie Michael Swart, sondern verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien und feinden seriöse Journalisten an. Zuletzt tauchten in Berlin Plakate auf, die man als Morddrohung gegen den Taz-Journalisten Niklas Potter deuten muss, der viel über Antisemitismus schreibt. Er hat nun unter hohen Sicherheitsvorkehrungen an einer Frankfurter Podiumsdiskussion zum Thema »Antisemitismus kritischer Journalismus unter Beschuss« teilgenommen. Er sei schockiert von der Eskalations- und Gewaltbereitschaft der anti-israelischen, pro-palästinensischen Szene, gibt Antea Obinia von der FAZ Potter wieder und zitiert seine folgende Warnung. Wir stehen kurz vor physischen Angriffen auf Redaktionen. Mit einer Warnung soll diese Kulturpresseschau nicht enden, drum zum Schluss noch etwas klassische Musik und Religion. Ist ein Konzert für Sie ein Gottesdienst? Fragt Christina Rietz in der Zeit den 97 Jahre alten Dirigenten Herbert Blomstedt. Ja, aber die Parallele zwischen Religion und Musik liegt nicht im Zeremoniellen, antwortet Blomstedt. Musik ist von den größten Meistern gemacht, wir sind unten und die Musik steht über uns. Das ist eine religiöse Konstellation. Musik ist quasi eine Gottheit. Im Vergleich mit dieser Gottheit sind wir nichts, aber wir können ihr dienen. Dem neuen Papst dienen, der laut katholischer Vorstellung letztlich von Gott erwählt wurde, das dürfte der Schriftstellerin und Katholikin Nora Bosson schwerfallen, denn sie hat ein Problem damit, dass er Frauen nicht im Weihamt sehen möchte. Das verrät sie im Gespräch mit Jakob Augstein vom Freitag. Noch schärfer kritisiert Bosson allerdings einen Politiker. Der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat sich erdreistet, seine menschenverachtende Migrationspolitik mit Augustinus zu verteidigen. Das ist eine unerträgliche Art und Weise, sich an einem Kirchenvater zu bedienen, sagt Bosson und fügt hinzu, Jesus würde sich im Grab umdrehen, wenn er nicht aus diesem schon auferstanden wäre.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke.